ARD. Was kommt nach dem Universum? Wie geht das mit der Unendlichkeit? Wenn Kinder ihren Eltern solche Fragen stellen, zum Beispiel wenn man gemeinsam auf einen Nachtspaziergang geht, dann bekommt man ja häufig eher eine ausweichende Antwort. Ich erkläre dir das ein andermal oder ach, es ist ja so kompliziert, es ist vielleicht so oder so. Bei Maya Luhan Niemeyer, meinem heutigen Gast in der Science Tea Time, war das komplett anders. Denn eine Zeit lang hat sie ihren Vater ständig nach der Unendlichkeit gefragt, aber ihr Papa und so auch ihre Mama, die haben es nicht irgendwie so geht so gut erklärt, sondern ihre Eltern sind beide Physiker. Und Maya, wie haben dir deine Eltern Unendlichkeit erklärt?
Also ganz spezifisch Unendlichkeit. Ich glaube, mein Vater hat gesagt, das ist gar nicht so klar. Also es ist nicht nur eine Sache, sondern es gibt verschiedene Unendlichkeiten und verschiedene Definitionen. Und dann hat er mir ein Buch gegeben darüber, das ich lesen könnte, wenn ich möchte. Und das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Aber ich habe ganz oft alles Mögliche an Fragen gestellt. Was sind schwarze Löcher? Was ist am Rand des Universums? Und meine Eltern haben das nie abgetan. Die haben das immer versucht, so gut wie möglich zu erklären. Und ich habe es nicht immer verstanden, aber ich habe immer weiter gefragt.
Das heißt aber, du bist tatsächlich schon in so einen Wissenschaftsbetrieb zu Hause reingeboren worden. Aber ja. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass du den Job von deinem Vater als Astrophysiker so interessant fandest, weil du den Eindruck hattest, dass er die meiste Zeit eigentlich gar nicht arbeitet.
Ja, das stimmt. Er hat immer, wir haben eine kleine Hütte im Wald und im Urlaub hat er sich rausgesetzt mit einem Glas Bier und hat dann sein Bier getrunken und in den Wald geguckt und ich habe ihn gefragt, was er macht. Er hat gesagt, er arbeitet. Und das fand ich so super, dass ich dann auch unbedingt Wissenschaftlerin werden wollte. Ich dachte, so muss man arbeiten. Und das hat mich wirklich dann bis jetzt begleitet.
Das finde ich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ich arbeite, ich schaue in den Wald. Aber dann gibt es ja noch diesen anderen Moment, dass du Wissenschaftlerin werden wolltest, schon als Kind. Und zwar, weil du einen Science-Fiction-Roman gelesen hast, der dich dazu gebracht hat, Physik zu studieren. Und ich habe dieses Buch hier. Wir haben ja heute Live-Publikum. Ich zeige Ihnen mal, wie viele Seiten dieses Buch hat. Ich habe nachgeguckt, es hat über 900 Seiten. Also so dicke Bücher habe ich ehrlich gesagt nie gelesen. Da merkt man schon, du bist geboren für so ein Studium. Und dieser Roman heißt Anathem und ist von Neal Stephenson. Und er handelt von einer Gemeinschaft von Wissenschaftlerinnen oder auch Philosophinnen und Philosophen, von Mathematikern, die extra absichtlich abgeschieden in einem Kloster leben, damit sie ihr Wissen bewachen können. Erzähl mal, warum hat dich dieses dicke, dicke Buch, hier steht drauf, New York Times Bestseller, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach zu lesen. Was hat dich daran so begeistert, dass du gesagt hast, ich will Physikerin werden, ich will Wissenschaftlerin werden?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde das Buch einfach richtig super. Also in dem Buch verbringen diese ganzen Mönche praktisch und Nonnen, also das sind Männer und Frauen, die verbringen ihr gesamtes Leben mit der Mathematik und Philosophie und Wissenschaft im Allgemeinen. Und es kommt so gut im Buch raus, dass es was richtig Schönes ist, dass Mathematik einfach eine gewisse Ästhetik hat und dass es nicht so ist wie in der Schule, wo man einfach sehr viel rechnet und nicht so richtig weiß, warum, sondern das ist wirklich fast schon eine Kunst. Und die Leute im Buch verstehen auch gar nicht, wie man was anderes machen wollen könnte. Die wollen überhaupt nicht aus diesem Kloster raus, die finden das so schön. Und in der Geschichte ist wahnsinnig viel drin, wo ich jetzt ganz ordentlich spoilern würde, wenn ich sagen würde, was. Man kriegt zum Beispiel mit, wie die Mathematik auch mit der Musik zusammenhängt. Also sie singen ganz viel in dem Kloster und das sind aber nicht einfach nur irgendwelche Gesänge, sondern das sind Beweise, mathematische Beweise und Theoreme, die sie dann singen und sowas. Also das ist einfach in der gesamten Geschichte mit drin verflochten und das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert.
Ja, und man sieht auch jetzt, wenn du das Buch beschreibst, wie deine Augen leuchten, wenn du von diesem Buch erzählst. Science Tea Time, den Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Und ich trinke heute meinen Tee mit der Astrophysikerin Maya Luhan Niemeyer und frage sie, aus was besteht das Universum und wo bewegt sich das Universum eigentlich hin? Es ist so schön, dass du da bist hier.
Danke.
Und wir haben auch Live-Publikum hier im Studio Franken. Bitte einen Applaus für die Maya.
Dankeschön.
Wir wollen nicht nur behaupten, dass es Science Tea Time ist, sondern wir haben tatsächlich Tee da. Welchen magst du?
Ich muss mal schauen, was es gibt.
Pfefferminztee? Ja, wir haben versucht, für eine gewisse Auswahl zu sorgen.
Das klingt doch gut hier.
Welchen hast du genommen?
Berry Vanilla. Rote Beeren und Vanille.
Ja, sehr schön. Du kriegst den. Ich schütte dir mal heißes Wasser rein.
Dankeschön.
Und du bist am Max-Planck-Institut für Astrophysik.
Ja.
Ja? Und du bist 26. Ist es normal, dass man mit 26 schon an diesem Max-Planck-Institut arbeitet? Oder ist es was Besonderes?
Das ist nicht so besonders. Also an dem Institut...
Findest du?
Ja, also die meisten sind schon älter, aber man kann da auch seine Bachelorarbeit schreiben. Und dann ist man eher so 21. Ja, also ich hab 2018, also vor langer Zeit, am Max-Planck-Institut angefangen.
Und bist gerade in den Zügen deiner Doktorarbeit?
Ja, ja, fast fertig.
Fast fertig.
In einem Monat gebe ich ab.
Ja, wir drücken schon mal die Daumen, ja.
Dankeschön.
Wir kommen mal zu deiner Forschung, Maja. Als Kind hast du dich, haben wir ja gerade schon erzählt, für die Unendlichkeit interessiert. Und heute berechnest du, wie das Universum aufgebaut ist. Also wir Normalsterbliche, wir sehen ja nur ungefähr 5% vom Universum. Oder ich mit 6 Dioptrien wahrscheinlich noch weniger. Erklär uns doch mal bitte, weil du weißt ja mehr, du siehst mehr. Aus was besteht es eigentlich, das Universum? Was sind die Hauptzutaten?
Ja, die Hauptzutaten sind dunkel, die sehen wir auch nicht. Also auch mit den besten Teleskopen können wir dunkle Energie und dunkle Materie überhaupt nicht direkt sehen. Deswegen heißen sie auch dunkel. Aber tatsächlich sind nur 5% ungefähr die normale Materie, die wir anfassen und sehen können. Und dann ungefähr 25% sind dunkle Materie. Das ist wie normale Materie, außer dass man sie nicht sehen kann.
Das Was ist denn diese helle Materie? Sind es die Sterne? Sind es die Planeten?
Ja, alles, was man auch so in der Schule lernt, also Protonen, Neutronen, also alle Atome und sowas, aber die machen vor allem Gas im Universum aus und ansonsten Sterne und Planeten, Staub, was wir Staub nennen.
Und die dunkle Materie, die ist ja unsichtbar eigentlich.
Dunkle Materie ist unsichtbar, man sieht sie aber dadurch, dass sie macht ja das meiste der Materie aus und sie wirkt durch die Schwerkraft. Und da, wo man viel dunkle Materie hat, da fliegt dann eben auch die normale Materie hin, weil die das total dominiert. Man sieht das durch alle möglichen Effekte, also zum Beispiel durch Gravitationslinsen, das ist was sehr Cooles, wo das Licht gebogen wird, dadurch, dass irgendwas Schweres zwischen uns und der Galaxie im Hintergrund ist, also zum Beispiel ein Galaxienhaufen. Und das Licht wird dann so gebogen und dann sieht man Ringe praktisch, weil das alles so verzerrt wird wie durch eine Linse. Und man kann ausrechnen, wie schwer dieser Galaxienhaufen ist. Und das meiste ist dunkle Materie.
Und was ist dann im Gegensatz zur dunklen Materie dennoch diese rätselhafte Kraft der dunklen Energie? Das klingt immer so mystisch.
Das ist auch sehr mystisch. Das ist total verrückt. Das sind ungefähr 70% des Universums. Das verhält sich nicht wie Materie, sondern wie praktisch einfach nur Energie. Das drückt alles auseinander. Also wenn die Materie alles zusammenklumpt wegen der Schwerkraft, drückt die dunkle Energie alles wieder auseinander. Und wir sehen den Effekt davon, aber so ganz genau wissen wir auch nicht, was es ist.
Echt?
Nein.
So viel Rätsel gibt's da noch.
Ja.
Damit man das alles herausfinden kann, muss man ja auch in einem Team zusammenarbeiten. Und es ist auch eine internationale Zusammenarbeit nötig, weil ihr braucht ja Teleskope. Und so viel gibt's davon ja auch nicht auf unserer kleinen Welt. Und du bist in einem Team, das untersucht, wie schnell das Universum expandiert und wie es sich entwickelt hat. Und ihr schaut auch in die Vergangenheit unseres Universums und dazu benutzt ihr eine relativ neue Technik und die heißt Line Intensity Mapping. Kannst du versuchen, uns zu erklären hier im Studio Franken, in dem wir gerade sitzen und keine Ahnung vielleicht von Astrophysik haben, was ist Line Intensity Mapping?
Gerne.
Wie viel Zeit
es gab eine Grafik, die wäre jetzt super.
Ja, dann zeigen wir mal die Grafik. Vielleicht können wir dann besser sehen. Die Maja hat uns,
hinter dir jetzt.
Maja hat uns genau. Ein Bild mitgebracht. Ich versuche mich mal umzudrehen. Also eine Art Karte. Wir sehen quasi so eine Art Kreis, so ein Radarkreis sieht es so ein bisschen aus. Und da sind ganz bunte Strukturen. Es sieht aus wie ein Bild von einer Torte von oben fotografiert. Und zwei Viertel sind schwarz und zwei andere Viertel sind so bunte Pixel. Was sind denn diese bunten Pixel?
Ja, jeder dieser Punkte ist eine Galaxie, die gefunden wurde. Das heißt, was wir hier sehen, sind ganz, ganz viele Galaxien und so, wie sie verteilt sind. Und wenn man guckt, das sieht nicht einfach nur zufällig gleichmäßig verteilt aus, sondern ich finde immer, das sieht ein bisschen aus wie ein Schwamm. Auf Englisch heißt es immer Cosmic Web, also kosmisches Netz. Also das ist so ein bisschen netzartig verbunden. In Simulation sieht es manchmal ein bisschen aus wie Neuronen im Gehirn. Also man hat praktisch so Cluster da sind ganz viele Galaxien und die sind dann miteinander verbunden durch so Filamente. Die nennen wir auch Filamente.
Wie kann ich mir das vorstellen? Je heller ein Punkt ist, desto mehr Sterne sind da drin? Oder?
Dazu komme ich noch. Also was man hier sieht, ist wirklich nur das lokale Universum. Also nur, was man wirklich direkt bei uns sieht. Das sind die nahen Galaxien. Und was ich aber sehen will, ist viel, viel weiter weg, wo die Galaxien einfach nicht hell genug sind, dass man sie einzeln so gut sehen kann. Da kann man nur die hellsten überhaupt sehen. Und wenn man jetzt darauf guckt und so ein bisschen blinzelt und es so unscharf macht, dann sieht man immer noch die Strukturen, aber man sieht nicht die einzelnen Galaxien. Und das mache ich praktisch, dass ich schaue, wie hell ist es in einem Pixel zum Beispiel, in einem Volumen. Und da, wo es heller sind, sind mehr Galaxien drin. Dadurch kann man eben diese Struktur immer noch sehen, ohne dass man einzelne Galaxien finden muss. Und das ist das Line Intensity Mapping.
Du sagst jetzt einfach so selbstverständlich lokales Universum. Wie weit ist das weg? Wo ist da die Landkreisgrenze?
Oh Gott, wenn ich das jetzt auswendig wüsste.
Nein, ungefähr nur, damit ich ungefähr ein Verständnis dafür kriege, wie groß die Dimensionen sind mit jemand, der sich mit Unendlichkeit befasst.
Ich überlege gerade, also die am nächsten gelegene große Galaxie ist die Andromeda-Galaxie. Und die ist, glaube ich, schon 10 Millionen Lichtjahre entfernt. Das, was ich anschaue, ist ungefähr 11 Milliarden Lichtjahre entfernt. Also ganz, ganz, ganz weit weg. Da sah auch das Universum noch ganz, ganz anders aus. Und zwar war das auch nur ungefähr so ein Viertel so groß wie jetzt. Und alles war näher aneinander. Also es ist total verrückt.
Jetzt habe ich ja versprochen, dass ihr auch untersucht, wie schnell das Universum expandiert. Was kann ich mir darunter eigentlich genau vorstellen, dass das Universum sich ausdehnt?
Wenn du dir vorstellst, dass einfach nur der Raum größer wird. Eine Sache, wie man sich das, glaube ich, gut vorstellen kann, ist, wenn man sich einen Luftballon vorstellt. Und auf dem Luftballon sind Punkte. Also die Oberfläche ist jetzt nur zweidimensional, aber wir sind in drei Dimensionen. Aber man pustet diesen Luftballon auf und es wird einfach immer größer. Es ist einfach viel mehr Oberfläche da. Und die Punkte sind immer weiter voneinander entfernt. Jetzt sind die Punkte Galaxien und der Luftballon ist dreidimensional. Aber eigentlich wird einfach nur der Raum größer. Die Abstände werden größer zwischen den Galaxien.
Das heißt, man entfernt sich immer mehr voneinander so als
im Allgemeinen, ja.
Galaxien.
Wenn man nah dran ist, dann nicht. Also zum Beispiel die Andromeda-Galaxie ist so nah dran, die interessiert es überhaupt nicht, dass sich der Raum ausdehnt, sondern die interessiert nur, dass wir hier in der Milchstraße sind und die kommt auf uns zu. Aber weit entfernte Galaxien fliegen praktisch alle weg.
Mhm. In die Unendlichkeit.
Naja.
Wie weit kann sich das so zu Ende ausdehnen? Ich bin sehr beschränkt in meinem Denken. Ich denke, da irgendwann muss ja Ende sein. Ich tue mir total schwer mit der Unendlichkeit.
Also, soweit wir wissen, ist das Universum nicht endlich. Und wir sind auch nicht an irgendeinem besonderen Punkt. Also, es ist nicht so, als wären wir in der Mitte und alles dehnt sich von uns aus, sondern wenn wir irgendwo anders wären, würde es genauso aussehen. Also, es wird einfach nur alles größer.
Also es ist völlig faszinierend. Ich finde es Wahnsinn. Also, überhaupt nicht. Es ist bloß einfach, sind Dimensionen, die einfach wahnsinnig faszinierend sind, was ja wahrscheinlich auch der Punkt ist, weshalb du dich dafür so begeisterst. Ich finde es auch Wahnsinn. Ich habe bloß das Gefühl, meine Vorstellungskraft reicht einfach nicht aus. Jetzt gucken wir uns diese Karte an, diese Karte des lokalen Universums, die du uns mitgebracht hast. Wie bist du an dieses Bild gekommen?
Google. Das ist tatsächlich nicht von mir, leider. Das ist von der SDSS-Kollaboration. Das war jetzt nur, um zu zeigen, wie das hier aussieht. Mhm. Aber die Daten, mit denen ich arbeite, die sehen leider nicht so schön aus. Die sind einfach total verpixelt. Aber die kommen von einem Teleskop im Westen von Texas. Das heißt Hobby Everly Teleskop. Und da möchte ich unbedingt mal hin. Das ist riesig. Das hat einen Spiegel, der 10 Meter Durchmesser hat.
Wow.
Ein Riesending.
Texas ist aber ein gutes Stichwort. Also du interessierst dich ja, das merken wir jetzt auch, für ganz viele Disziplinen, für Mathematik, für Bluesmusik darüber hinaus auch. Du interessierst dich für Physik, fürs Weltall. Und du konntest dich nach der Schule, also du wusstest, du willst Forscherin werden, aber du konntest dich nicht entscheiden. Und dann haben deine Eltern dich erstmal mit 19 zum Praktikum nach Texas geschickt. Erzähl uns mal, was du für ein Praktikum damals dort gemacht hast.
Ja, das war tatsächlich nach der Bachelorarbeit sogar schon oder im Bachelor. Und ich wusste, ich wollte irgendwas in der Forschung mal machen und ich wollte ins Ausland. Ich weiß nicht, ob ihr Stevie Ray Vaughan kennt, aber das ist ein Texas-Blues-Musiker, den fand ich super, der ist leider tot. Aber er kommt aus Austin und ich dachte, da muss ich hin, das ist die Musikhauptstadt der Welt. Und mein Vater kannte da Leute und hat mir tatsächlich ein Praktikum da verschafft in der Astronomie, weil mein Vater selber Astrophysiker ist. Und dann bin ich dahin, habe gehofft, dass ich ganz viel Musik hören kann. Ich war aber erst 20 und man darf da in die ganzen Bars erst mit 21. Das heißt, ich konnte dann nur die ganzen kinderfreundlichen Aktivitäten mitmachen. Aber das war schon gut genug. Da gibt's Musik in jeder Straßenecke. Das ist super da. Mhm. Aber dann hat mir das in der Astronomie so gut gefallen, mit echten Daten zu arbeiten, dass ich daran jetzt immer noch arbeite.
Also was sind echte Daten?
Ja, ganz viele in der Astrophysik oder insgesamt machen theoretische Sachen, also zum Beispiel Simulationen, und das finde ich auch super spannend. Aber echte Daten sind Beobachtungen von einem Teleskop, das mal in den Himmel geguckt hat und geguckt hat, wie viel Licht reinfällt und wie das alles aussieht. Also das sind echte Beobachtungen von echten Galaxien und nicht nur simulierte. Und mir hat das total Spaß gemacht, damit zu arbeiten.
Warum ist es wichtig, diese Ereignisse und wie sich das Universum verhalten hat und verhält, warum ist es wichtig, das zu erforschen?
Ich denke, das ist eine der ältesten Vorhaben der Menschheit, rauszufinden, in welchem Kontext wir leben, was sind die Sterne, was sind die Planeten um uns rum und dann, als wir die gefunden haben, die Galaxien. Aber ich glaube, das haben Menschen schon immer versucht, rauszufinden, wie die Welt funktioniert.
Erzähl uns mal, wie sieht denn dein Forschungsalltag jetzt aus beim Max-Planck-Institut? Bist du da im Büro oder bist du viel zu Hause und versuchst irgendwie auch die Kinderbetreuung von deiner einjährigen Tochter mit deinem Mann zusammen unter den Hut zu bringen? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Ich bin oft zu Hause, arbeite von zu Hause aus am Laptop. Aber das müsst ihr rausschneiden, das darf ich eigentlich nicht. Okay. Meistens bin ich oder oft bin ich auch im Büro. Im Büro habe ich dann auch einen Computer oder einen Laptop und bin hauptsächlich am Coden, also Skripte schreiben in Python. Und
was heißt Skripte schreiben?
Skripte schreiben, man schreibt praktisch nicht direkt in der Computersprache, aber praktisch in einer Sprache, die der Computer versteht und sagt ihm, was er ausrechnen soll. Die Datensätze, mit denen ich arbeite, sind so riesig, das kann man nicht per Hand machen oder mit einem Taschenrechner. Das sind, glaube ich, insgesamt 5 Petabyte, also 5000 Terabyte an Daten, mit denen ich arbeite. Das ist viel zu viel. Und deswegen muss ich da mit einem Supercomputer arbeiten oder einem Computing Cluster, der auch in Texas steht. Mhm. Sonst würde ich damit gar nicht zurechtkommen.
Das heißt, du kommunizierst mit einem Riesencomputer in Texas. Das ist
ja
ein Teil deiner Arbeit.
Ja, also den Laptop habe ich eigentlich nur so als Bote. Mhm. Ich sage dem Laptop, was er dem Supercomputer sagen soll.
Mhm. Wahnsinn. Wenn du jetzt mit diesen unglaublichen Datenmengen umgehst und mit diesem Computer in Texas kommunizierst, vom Max-Planck-Institut aus, in Garching, richtig?
Ja.
Ja, in Garching bei München, im Münchner Norden. Hast du jemals auch einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, was zum Geier mache ich hier eigentlich? Also gab es so einen absoluten Tiefpunkt auch mal für dich?
Ja, also eine Doktorarbeit ist eine lange Zeit. Und die Projekte, die wir machen, die funktionieren nicht, oder die ich wenigstens jetzt gemacht habe, die sind nicht so schnell. Und ich habe Monate gehabt, wo ich überhaupt nicht weitergekommen bin und mir gedacht habe, das wird nichts mehr, ich muss irgendein anderes Projekt machen. Es hat mir teilweise wenigstens während Corona dann manchmal auch keinen Spaß mehr gemacht, weil man dann eben wirklich alleine zu Hause war und sich kaum mit anderen ausgetauscht hat. Und das ist eine der Sachen, die wirklich am meisten Spaß machen, ist mit anderen drüber zu reden, was man alles so Spannendes macht und was die machen. Aber irgendwie,
also es waren
kommt
so einsame
immer
Momente.
Raus. Einsame Momente während Corona, aber auch später gibt's immer wieder Momente, wo man überhaupt nicht weiterkommt und auch gar nicht weiß, wie man da jetzt rauskommt. Aber man kommt eigentlich immer raus.
Also ist es dein Learning aus der Zeit, das du auch anderen mitgibst? Man kommt immer raus.
Ja, ich finde, das ist manchmal ein bisschen wie eine Wanderung, dass man manchmal gibt es Höhepunkte, da sieht man ganz viel und ist total aufgeregt und dann geht es wieder bergab und dann muss man vielleicht sehr lange eine Straße entlang laufen. Das ist total öde, aber irgendwann geht es wieder bergauf und dann sieht man wieder die Berge von oben. Und eine Sache, die mir immer geholfen hat, ist dann einfach viel bei anderen zuzuhören. Also bei uns am Institut gibt es ganz viele Seminare und Kolloquien, also Vorträge von anderen, die zu uns reisen und erzählen, woran sie arbeiten. Und da findet man immer ganz viele Ideen, finde ich.
Das heißt, der Austausch, auch so Kongresse, wo ihr euch trefft in eurer Zunft, in eurer Bubble, Die helfen dir auch, dass du weiter begeistert bleibst?
Oh, auf jeden Fall. Die machen immer am meisten Spaß. Mhm. Und wie große Partys mit Keksen und lauter Leuten, die sich für Galaxien interessieren.
Party mit Keksen und Galaxien, das ist schön. Klingt herrlich. Dann muss ich sofort wieder auch an dieses Buch denken. Das heißt, da kriegst du so ein bisschen was wie aus deinem Lieblingsbuch von Neal Stephenson, Anderson, kriegst du so ein bisschen diese Gemeinschaft der Forschenden mit?
Ja, auf jeden Fall. Also immer, wenn man ans Institut geht, dann sind alle Leute am Institut, sind Leute, die daran arbeiten, weil sie es so spannend finden, weil sie mehr über das Universum rausfinden wollen. Nicht unbedingt Galaxien. Viele arbeiten an dunkler Energie, dunkler Materie, mit Simulationen und alles Mögliche. Sie sind alle einfach nur da, weil sie so fasziniert davon sind und weil es ihnen so viel Spaß macht. Also vielleicht macht es ihnen nicht immer Spaß, aber meistens im Großen und Ganzen macht es ihnen viel Spaß.
Du, jetzt kommst du ja aus einer Forscherfamilie. Also dein Vater ist Astrophysiker, deine Mama und deine Geschwister sind auch Physiker. Erklär uns mal diese Bubble. Wie ist so der Alltag in einer Physikerfamilie? Klingt so ein bisschen nach Adams Family, aber mit leuchtenden Augen.
Ja, ich kenne es gar nicht anders, deswegen ist es ganz schwer auch zu erzählen, aber... Also ich denke, meistens ist es ganz normal, aber manchmal merke ich, wenn Leute, also Freunde da sind oder mein Mann, dass die dann schon meinen, das ist ein bisschen anders, weil wir ganz hitzige Diskussionen über alles Mögliche haben. Aber nicht nur Wissenschaft, auch viel Philosophiefragen. Und wir diskutieren einfach gerne. Aber ansonsten, abgesehen von den Fragen, die mir immer beantwortet wurden als Kind, ist es, glaube ich, nicht so anders,
aber denke ich. Deine Familie war von Anfang an ja super unterstützend auch. Also immer. Wäre es überhaupt in Frage gekommen, dass du zum Beispiel eine Schreinerlehre machst?
Ja, klar.
Schon?
Ja, ich konnte machen, was ich will. Ich glaube, meine Eltern waren auch sehr überrascht, dass ich Physik machen wollte. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich erwartet, dass ich irgendwas mache. Ich weiß auch nicht, aber Bio oder Chemie oder irgendwas, das fand ich alles total spannend, auch in der Schule. Und ich glaube, deswegen waren sie sehr überrascht. Und jetzt bei meiner Schwester, glaube ich, noch mehr, weil alle drei Kinder jetzt Physik studieren. Aber ihr macht es auch Spaß.
Sag, aber ich frage deswegen, weil ich weiß, dass dir die Förderung gerade von Mädchen auch total wichtig ist, dass Mädchen in die MINT-Berufe gehen. Und ich finde es natürlich völlig faszinierend. Du kommst aus so einer Physikerfamilie, dass deine Eltern haben das unterstützt von Anfang an. Das heißt, du hast ja so ein Surrounding gehabt, wo du einfach in so eine physische Physiker-Ursuppe geboren worden bist. Kann man denn jetzt auch als, ich kenne es immer noch aus der Schule, dass Mädchen immer noch denken, ah, ich bin nicht so gut in Mathe oder ich bin ein Mädchen, deswegen kann ich Mathe nicht so gut. Kann man Physikerin werden, auch wenn man diesen Support von Anfang an, diese Selbstverständlichkeit im Umgang mit diesen Zahlen und Berechnungen, wenn man das nicht hat?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also es ist auch gar nicht so wichtig, dass man in der Schule da drin gut war. Denn im Studium ist das schon sehr anders als in der Schule. In der Schule muss man viel rechnen. Und im Studium baut man praktisch eine gesamte Struktur vom Boden auf. Und man muss eigentlich aus der Schule auch nicht viel können, außer so ein bisschen Gleichungen umstellen und sowas. Eigentlich lernt man alles in der Uni nochmal neu. Und was, finde ich, am wichtigsten ist, dass man durchhalten kann im Physikstudium. Es ist schon sehr viel Arbeit, aber mir hat Spaß gemacht. Und wenn man den Spaß daran finden kann, kommt man da durch.
Du machst ja auch tatsächlich Führungen im Planetarium am Girls' Day. Wie erklärst du denen deine Faszination für Physik?
Ähnlich wie hier hoffe ich, dass es irgendwie rüberkommt. Also die Planetariums-Shows gehen hauptsächlich darüber, was für eine Forschung am MPA gemacht wird. Das heißt, ich erkläre ihnen was über Physik und über Astrophysik, was wir darüber wissen, was wir auch noch nicht wissen, woran wir selber arbeiten. Und ich hoffe, dass das rüberkommt, dass es spannend ist und dass es Spaß macht.
Wie sind die Reaktionen? Was erlebst du da so?
Die sind immer sehr neugierig. Also manchmal haben wir Gruppen, die, glaube ich, sehr müde sind, aber die meisten sind total neugierig und fragen ganz viele Fragen und fragen dann meistens am Ende auch noch, wie man überhaupt Astrophysiker wird. Mhm. Aber das macht total Spaß, dann immer mit denen zu diskutieren.
Was ist der ideale Weg? Erzähl mal jetzt für alle, die genau sich die Frage stellen. Was würdest du empfehlen? Wie ist dein Weg in die Astrophysik?
Also ich glaube, um Physik kommt man nicht drum rum. Man muss auf jeden Fall Physik studieren. Es gibt an manchen Unis auch Astrophysik als Studiengang, aber ich glaube nicht für einen Bachelor. Also ich glaube, Bachelor muss man in Physik machen. Master habe ich auch in Physik gemacht. Da gibt es aber auch Astrophysik-Master, zum Beispiel in München. Aber nicht nur in München, gibt es ganz viele. Und wenn man in der Forschung bleiben möchte, muss man auch eine Doktorarbeit machen.
Für dich ist, glaube ich, klar, dass du in der Forschung bleiben möchtest.
Ja.
Was ist dein Traum? Wo möchtest du mal hin?
Ich würde gerne Professorin werden, weil ich dann weiter forschen kann aber auch mit Studenten arbeiten kann und ihnen auch was beibringen kann. So ein bisschen vermisse ich ehrlich gesagt Vorlesungen, weil da alles so ordentlich ist. Und in der Forschung ist alles total chaotisch.
Was die heißt Physik, ordentlich?
Dass wir die Sachen schon verstehen, die vorgestellt werden. Also das sind Sachen, die andere Wissenschaftler schon gelöst haben praktisch und die man dann wie so eine schöne Geschichte erzählen kann. Und alles ist schön strukturiert. Es gibt Lösungen für die Hausaufgaben und so. Also man kriegt die Lösung nicht, aber man weiß, es gibt eine Lösung. Mhm. Und das ist in der Forschung nicht so, was auch total Spaß macht, aber es ist sehr chaotisch, weil man nicht weiß, wo man hingeht.
Erzähl mal den chaotischsten Tag.
Da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein.
Ja, weil ich kriege das Chaos noch nicht so ganz gegriffen.
Das ist eher, dass ich denke, ich versuche etwas zu machen, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert und ich weiß auch nicht, was rauskommt. Jetzt zum Beispiel mit dem Intensity Mapping hätte es sein können, also was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass es doch so ungefähr so aussieht, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber es hätte komplett anders aussehen können. Also zum Beispiel gab es Publikationen, wo sie gesagt haben, wenn das ganz anders aussieht, könnte das sein, weil dunkle Materie dieses Teilchen ist und sich so und so auswirkt, dass dann eben die Line Intensity Map total anders aussieht, als was wir jetzt nur von den Galaxienkarten erwarten würden. Das ist zwar nicht passiert, aber es hätte passieren können. Und dann hätten wir was komplett anderes nochmal rausgefunden, was ich gar nicht erwartet hätte.
Was war bisher der erfolgreichste Jubelmoment in deiner Karriere?
Ich glaube, vor 2 Wochen, als ich mein Paper veröffentlicht habe, endlich. Also ich habe wirklich die ganze Zeit, jetzt jahrelang daran gearbeitet, diese Intensity Map zu machen, also diese Karte zu machen und was Sinnvolles da rauszukriegen. Und es sind einfach so viele Sachen in den Daten, die nichts mit den Galaxien zu tun haben, die wir angucken wollen, sondern was praktisch im Weg ist, dass mir jetzt nicht klar war, dass ich überhaupt irgendwas da rauskriege und dass ich jetzt wirklich was rausgekriegt habe und das als Publikation zusammengekriegt habe und rausschicken konnte. Das war, glaube ich, der größte Moment jetzt.
Und wie viele Menschen, weißt du das, wie viele Leute arbeiten gerade auch an solchen Karten? Also wie ist der Konkurrenzdruck da bei euch?
Das Line Intensity Mapping ist so eine richtige Nische. Das ist noch was ganz Neues, weswegen ich das auch mag, weil da so wenige Leute bisher dran forschen. Und es gibt vielleicht, ich würde sagen, zwischen 5 und 10 Kollaborationen, die tatsächlich die Daten dafür schon haben. Und dann gibt es vielleicht noch mal 10, wo sie gerade noch die Teleskope dafür bauen. In jeder Kollaboration sind dann bis zu 100 Leute vielleicht. Ich weiß aber nicht, wie viele. Aber die arbeiten natürlich alle an der gleichen Karte dann.
Aber wie ist es dann, wenn man dann so lange an so einem Projekt sitzt? Hattest du auch mal einen Moment, dass du gedacht hast, ja, wahrscheinlich machen andere gerade genau das Gleiche wie ich, aber ein geiler oder ein schneller oder ein bunter?
Ja, aber das Gute ist, wenn die das dann veröffentlichen, dann kann ich mir deren Ideen anschauen und sie dann selber machen. Also eigentlich ist es was Gutes. Das, was ich habe, ich habe tatsächlich Daten zu den anderen, die haben keinen Zugriff darauf. Das heißt, jetzt genau mein Projekt kann mir niemand wegnehmen, außer Leute in der gleichen Kollaboration. Aber da haben wir auch so ein System, dass man Studenten das Projekt nicht klauen darf. Aber klar, wenn andere was Spannendes veröffentlichen, finde ich das immer super, weil man sich das klauen kann, was die machen und das
also
man selber machen kann.
Wir haben jetzt mal zusammengefasst. Du hast jetzt dein Paper abgegeben. Ich finde, dafür gibt es auch noch mal einen Riesenapplaus.
Dankeschön.
Weil man, ab und zu sollte man sich echt auch mal selber feiern, wenn man jetzt so lange an was arbeitet. Ich finde es echt super toll.
Sehr lang.
Und was für eine Durststrecke, auch was für eine lange Zeit. Du möchtest deinen Postdoc dann ja auch machen und wahrscheinlich in den USA oder Kanada. Ich weiß, dein Mann kommt aus den USA, den hast du von deinem Praktikum ja schon mitgebracht.
Ja, den habe ich mitgenommen.
Super, finde ich das beste Mitbringsel,
ja,
aus Texas, das man haben kann. Möchtest du auch wieder zurückgehen wegen der Forschungslandschaft in den USA oder in Kanada oder auch, weil das das Zuhause ist von deinem Mann?
Hauptsächlich wegen der Forschung. Also so ein Postdoc ist sowieso erstmal nur so zwischen 3 und 5 Jahren lang.
Mhm.
Das heißt, wir würden...
Befristet zeitlich, ja.
Genau, also da würden wir dann eh nicht bleiben. Meistens zieht man mehrmals um, bevor man dann irgendwann eine feste Stelle kriegt. Aber das ist hauptsächlich, weil die meisten Angebote auch in den USA sind und weil es da noch Geld dafür gibt. Aber ich muss nicht unbedingt in die USA. Mir ist Europa auch sehr recht. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehe, leider. Aber
das heißt, du bewirbst dich jetzt
auch? Ich bewerbe mich im Moment, ja, bei ganz vielen. Ich habe 40 Bewerbungen, die ich abschicke bis Dezember zu verschiedenen Unis.
Das heißt, ich fasse jetzt mal gerade deinen Alltag zusammen. Du hast vor 2 Wochen dein Paper abgegeben. Also du bist die Mama von einem 1-jährigen Baby. Du bewirbst dich die ganze Zeit und glücklicherweise ist der Taylor dein Mann in Elternzeit. Wie gehst du mit der Situation um, dieses Nichtwissens auch, dieser Ungewissheit? Ist das belastend oder bist du da sehr resilient?
Ich glaube, ich habe mich dran gewöhnt. Manchmal hätte ich das schon gerne, dass ich wüsste, dass wir irgendwo bleiben und dass wir uns vielleicht irgendwo mal niederlassen können, aber eigentlich wusste ich das schon immer, dass man oft umzieht. Ich bin mit meinen Eltern auch mehrmals umgezogen, bis ich 10 war und deswegen stört es mich eigentlich nicht und das ist auch was Interessantes, dann mal woanders hinzugehen. Also Texas ist zum Beispiel sehr anders als Deutschland, das fand ich witzig, mal da zu sein.
Ja, oder Niederbayern, geh halt Niederbayern.
Ja, also nicht ganz so warm.
Und der Taylor kümmert sich ja jetzt die ganze Zeit auch um das Kind. Was wünschst du dir denn jetzt auch für deinen Werdegang? Weil ich weiß, das war auch immer noch ein Traum von dir, Frühmama zu sein.
Ja, ich hätte gern noch mal Pause. Ich hätte gern noch mal Elternzeit für mich selbst. Ich habe mir selbst jetzt noch nicht so viel Zeit genommen, weil ich mit der Doktorarbeit auch fertig werden wollte. Aber ich denke, wenn ich dann wirklich die Doktorarbeit abgegeben habe und die Bewerbungen alle vorbei sind, dann nehme ich mir noch mal mindestens 2 Monate frei und spiele mit der Kleinen.
Das wünschen wir dir vom ganzen Herzen. Und ich muss jetzt noch eine ganz wichtige Frage stellen hier in der Science Tea Time. Mit welchem Wissenschaftler oder mit welcher Wissenschaftlerin würdest du wahnsinnig gern mal einen Tee trinken?
Dürfen die schon gestorben sein?
Ja, ja, die holen wir dann wieder. Okay. Also welcher berühmte Forscher interessiert
dich? Humboldt fände ich wirklich super, wenn ich mit Humboldt sprechen könnte. Ich habe eine Biografie von dem gelesen und er war einfach so begeistert. Der hat auf diese 6000er Berge hat er seine ganzen Instrumente hochgeschleppt und seine Assistenten mussten das dann alles hochtragen und manche, und die haben alle irgendwann gekündigt, die fanden das nicht so super, aber er wollte einfach alles messen und war total davon begeistert. Und ich glaube, mit ihm würde ich gern reden.
Und du gehst selber auch gern auf den Berg, müssen wir dazu sagen. Wo gehst du am liebsten wandern?
2023, also vor 2 Jahren, waren wir in den Pyrenäen. Also mein Vater, meine Schwester und ich. Und da ist es so wild, da kann man überall einfach das Zelt aufschlagen und da ist sonst niemand. Und der Sternenhimmel ist so schön nachts.
Sehr schön. Ja,
Pyrenäen sind schön.
Ich wünsche dir viele schöne Wandertage und Nächte auch mit deiner kleinen Familie. Vielen herzlichen Dank, liebe Maya.
Danke.
Großen Applaus für Sie. Das war die Science Tea Time und heute habe ich gelernt, dass Karten vom Universum ganz anders aussehen als normale Landkarten auf der Erde. Und dass es schon auch eine super Sache ist, wenn man in eine Forscherfamilie geboren wird, vor allen Dingen, wenn man Astrophysik studieren möchte. Dass es aber auch jeder schaffen kann, der sich einfach dafür begeistert. Und wir haben gelernt, dort, wo sich die meisten Galaxien ansammeln, da leuchten die Pixel am hellsten. Das ist doch wunderbar. Wenn ihr Anregungen habt oder jemand kennt, die oder der auch unbedingt mal in diesem Podcast von seiner Arbeit erzählen sollte, oder wenn ihr selbst als angehende Forscherin und Forscher Lust habt, euch und eure Arbeit vorzustellen, dann meldet euch. Denn dafür ist dieser Podcast da, nämlich für euch. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Caro Matzko. Autorin Constanze Alvarez. Produktion Matthias Sautier. Chefin vom Dienst Andrea Roth. Redaktion Corinna Benning. In der nächsten Folge Science Tea Time spreche ich mit Astrophysiker Dominik Koll über die Frage, wie viel Sternenstaub liegt auf unserer Erde und steckt sogar in uns. Hört doch bis dahin mal bei Wissen mit Johnny rein. Hier bekommt ihr alles Wissen der Erde, von den Philippinen über den Louvre-Raub bis hin zu ADHS. Kompakt und spannend erzählt. Jeden Sonntag in der ARD-Audiothek. Und abonniert gleich Science Tea Time, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an scienceteatime@br.de.